Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir schreiben das Jahr 1521, den 4. Mai. Martin Luther befindet sich auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms. Da wird er plötzlich von einer Schar von Landsknechten überfallen und entführt. Allerdings nicht von den Gegnern, die ihn töten lassen wollen, sondern von seinem eigenen Kurfürst Friedrich dem Weisen. Er wird in Schutzhaft genommen als der Junker Jörg. Man könnte mit heutigen Worten sagen, er kommt in eine Art Zeugenschutzprogramm. Denn er hatte zuvor auf dem Reichstag zu Worms etwas gewagt, was unglaublich war. Er hatte dem Kaiser Karl dem V., der von sich sagte, dass in seinem Reich die Sonne nicht untergeht, denn wenn sie in Deutschland oder in Spanien untergegangen war, ging sie in Lateinamerika auf, wo er auch herrschte. Und er hatte dem Papst, dem größten und mächtigsten Mann der mittelalterlichen Kirche, ins Angesicht widerstanden, ein kleines Mönchlein aus Wittenberg, und hatte doch gesagt, ich muss meinem Gewissen mehr gehorchen als dem mächtigsten Herrn der Welt und dem mächtigsten Herrn der Kirche. Damit hatte er sein Todesurteil gesprochen. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann es vollzogen würde. Er wurde in die sogenannte Reichsacht getan. Man durfte ihn nicht beherbergen, nicht unterstützen. Seine Schriften waren verboten und er selbst war vogelfrei. Das heißt, jeder konnte ihn töten, ohne dass man ihn dafür juristisch belangte. Als Junker Jörg auf der Wartburg war, er fürs Erste gerettet. Und in der Stille dieser Wartburg kommt eine ungeheuer fruchtbare Zeit. Er übersetzt das Neue Testament, schreibt ziemlich wichtige reformatorische Schriften und die größte von ihnen vielleicht die von der Freiheit eines Christenmenschen. Doch eines Tages sieht er sich genötigt, dieses sichere Domizil knapp nach einem Jahr zu verlassen und nach Wittenberg zu gehen. Er sieht, dass die Freiheit, die er im Glauben hat bringen wollen, in Gefahr gekommen ist. Und so verlässt er die Wartburg und kommt nach Wittenberg und beginnt am Sonntag in Vokavit, den wir auch heute feiern, beginnt er eine Predigtreihe von 8 Predigten, um ja der Freiheit, die gleichsam in ein Chaos umzuschlagen drohte, Einhalt zu gebieten. Warum er das tun musste und was ihn dabei bewegte, das wollen wir an dem Gotteswort, das für den heutigen Sonntag in Vokavit vorgeschrieben ist, nachvollziehen. Es steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Dort heißt es, weil wir denn einen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns herzutreten mit Zuversicht zu dem Thron Gottes der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. An diesem Leitfaden dieses Gotteswortes wollen wir betrachten, was die befreiende Kraft des Bekenntnisses zu diesem Jesus, von dem wir gehört haben, dessen Weg zum Kreuz mit dieser Passionszeit beginnt, welche befreiende Kraft in diesem Bekenntnis liegt. Und dazu habe ich 3 Punkte: der trügerische Zwang zur Freiheit, die verkannte Wahrheit der Freiheit und der echte Mut zur Freiheit. Ich komme zum Ersten, zum trügerischen Zwang der Freiheit. Wer den Hebräerbrief kennt, der weiß, da ist viel vom Hohepriester die Rede. Und der Hohepriester ist ja derjenige, der Priester, der über allen normalen Priestern ist, der sie sozusagen übersteigt. Und darin verrät sich etwas, was uns Menschen so ungeheuer ausmacht. Alles, was oben ist und was hoch ist, das empfinden wir als gut. Und alles, was unten ist, das empfinden wir als schlecht. Wenn zum Beispiel eine Fußballmannschaft aufsteigt, ist das gut. Wenn sie absteigt, ist das schlecht. Wenn jemand Karriere macht, ist das gut. Wenn er seinen Posten verliert und abgesetzt wird, ist das schlecht. Wenn die Wirtschaft boomt und der Wohlstand wächst, ist das gut. Wenn die Wirtschaft schrumpft und der Wohlstand schrumpft, ist das schlecht. Wenn die Börsenkurse steigen, ist das gut. Wenn die Börsenkurse fallen, ist das schlecht. Und das größte und das höchste Gut, um das die Menschheit seit 500 Jahren ringt und zu dem Luther das Tor aufgestoßen hat, ist die Freiheit. Das ist das Höchste und das Schönste, was ein Mensch erlangen kann, frei zu sein. Und Luther hat das für die Religion gleichsam das Tor aufgestoßen, die Freiheit im Glauben. Doch während er auf der Wartburg war, steigt gleichsam dieser Traum von der Freiheit seinen Mitprofessoren und den anderen Reformatoren in Wittenberg, der steigt ihnen gleichsam zu Kopf, wie wenn man so einen Gasluftballon von seinen Fesseln befreit und dieser Luftballon fliegt gen Himmel, so waren sie berauscht von dieser Freiheit. Und dann sahen sie, ja, voller Zorn, dass das Volk in Wittenberg immer noch die alte Messe feierte, dass das Volk in Wittenberg immer noch an den Bildern der Heiligen betete, als wären diese Bilder schon das Heilige selbst und Gott selbst. Sie sahen voller Zorn, dass viele Mönche und Nonnen noch in den Klöstern blieben. Und dann sagten sie, wenn jemand die Freiheit nicht freiwillig ergreift, müssen wir dann nicht als die Boten der Freiheit zur Gewalt greifen und notfalls eben mit Gewalt die herausreißen aus ihren Bindungen, die dieser Freiheit nicht gehorchen wollen. Und so begann ein Aufstand, der dann bis zu Luthers Ohren in die feste Wartburg drang. Und als er das hörte, was da passierte, und damit bin ich beim zweiten, nämlich der verkannten Wahrheit der Freiheit, dass da Messen gehalten wurden und den Priestern die Priestergewänder vom Leib gerissen, sodass sie einfach in Zivil am Altar standen, und viele Gläubige verkrafteten das nicht, dass da Bilderstürmer in die Kirchen gingen und die heiligen Bilder mit Äxten zerschlugen, um dann die armen Seelen zu befreien von dem kranken Bilderdienst, und die Menschen verkrafteten das nicht, dass sie beim Abendmahl gezwungen wurden, den Wein zu trinken, bei denen ihnen eingebläut worden war, den darf eigentlich nur der Priester trinken, und sie konnten es nicht fassen. Und dass da Mönche und Nonnen aus den Klöstern gerissen wurden, in die Freiheit gezwungen, als das Luther hörte, da brach er seine sichere Schutzhaft ab und reiste nach Wittenberg und begann die berühmtesten seiner Predigten, die Invokavit-Predigt. Und ich lese aus der ersten Invokavit-Predigt den Anfang. Wie mit einem Donnerschlag begann er damals, wir sind allesamt zu dem Tode gefordert, und wird keiner für den anderen sterben, sondern jeglicher wird in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. In die Ohren können wir es wohl schreien, aber ein jeglicher muss für sich selber bereit sein in der Zeit des Todes. Ich werde dann nicht mehr bei dir sein, noch du bei mir. Was wollte er mit diesen scharfen und dunklen Worten sagen, dass doch keiner unter uns für sich, für andere leben kann, sondern ich muss selber leben. Das kann mir kein Lehrer, kein Vater, keine Mutter, keine Gesellschaft erleben. Keiner kann für den anderen sterben. Ich muss selber meinen letzten Weg gehen. Keiner kann für den anderen glücklich sein. Ich muss selber glücklich sein. Und keiner kann auch für den anderen glauben und schon gar nicht einen anderen zum Glauben zwingen. Luther hatte begriffen, dass das ein Wahnsinn war, diese chaotische Revolution, die versuchte nun, die Glaubensfreiheit mit Zwang zu verbreiten, als könne man, wenn man befreien wollte, den Zwang einrichten, was ja schon gleichsam ein Verrat an der Freiheit war. Und was er noch schlimmer fand, das war, dass diese Mitreformatoren das Geheimnis der Liebe zerbrochen haben. Das konnte er überhaupt nicht dulden, dass man gleichsam sich gegen die Liebe verging, die doch Gott selber, als er ans Kreuz gegangen war, zu den Menschen gebracht hatte. Und deswegen hat er versucht zu sagen, wir haben in Jesus nicht nur einen normalen hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat, so heißt es im Hebräerbrief, wir haben einen hohen Priester, der versucht worden ist, gleich wie wir. Wir haben gerade vorhin die Versuchungsgeschichte gehört. Wir haben einen hohen Priester, der mitgelitten hat mit uns, an all unseren Schwächen, mit der einzigen Ausnahme ohne Sünde. Aber sonst war er gleich wie wir. Und deswegen nennt er ihn den großen hohen Priester, denn größer als groß ist derjenige, der klein werden kann. Jesus hatte den Mut, nicht nur oben zu sein, sondern hinuntergehen zu gehen und hinabzusteigen, das, was wir in dieser Passionszeit betrachten und bewundern wollen. Damit er uns dort unten, wo wir schwach sind, dort unten, wo wir selbst mit uns im Streit liegen, dort unten, wo wir angefochten sind, damit er uns dort unten die Liebe Gottes bringt. Und das Ja Gottes, das ist die verkannte Wahrheit, die seine Mitbrüder so nicht gesehen haben. Und damit bin ich eigentlich beim dritten und letzten, nämlich, dass wir einen echten Mut zur Freiheit brauchen. Vielleicht, und das hätte er seinen Wittenberger Brüdern gesagt, ihr seid so klug. Und ihr habt ja recht, dass ihr die Freiheit des Glaubens erkannt habt. Und dass wir keinen Papst mehr brauchen und dass wir keine Messe mehr brauchen und dass wir kein Kloster mehr brauchen, um zu glauben, da habt ihr recht. Aber dass ihr die Gemeinde in Wittenberg vergewaltigt und dass ihr keine Barmherzigkeit habt, in der Geschwindigkeit mit den Menschen mitzugehen, wie sie begreifen können und selber von innen her begreifen, das ist nicht der Wahrheit des Gottes gemäß, der hinabgestiegen ist bis ans Kreuz. Und dann hält er eine ganze Woche lang Predigten, diese berühmten Invocavit-Predigten, und nimmt nur zwei große, gewichtige Worte und sagt, diese beiden Worte sind unzertrennbar. Wo der Glaube ist, da ist auch die Liebe. Das darf man nicht auseinanderreißen. Und das habe ich wieder euch, dass ihr zwar den Glauben richtig predigt, aber die Liebe habt ihr nicht. Und damit bin ich mitten beim Heute. Wir erleben es, dass bei Leuten anderer Religionen im Islam jetzt dieser islamische Staat aufsteht und die ehrwürdigen Wahrheiten des Islam, ja, und jetzt wird es eigentlich schrecklich, mit Gewalt, mit Mord und Tyrannei und Terrorismus zu verbreiten sucht. Und wenn das 100-mal viel Richtiges an diesem Glauben wäre, dass es so ohne Liebe geschieht, das kann uns nicht überzeugen. Es kann uns aber auch nicht überzeugen, wenn andere sagen, wir beschwören die Werte des christlichen Abendlandes, wir müssen die Werte Europas hochhalten. Und die Taten der Liebe lassen sich nicht sehen. Nein, es gibt keinen Glauben, der nicht in der Liebe tätig wird. Das schärft Luther seiner Gemeinde ein. Vielleicht würden jetzt einige sagen, dann können wir uns ja gemütlich zurücklehnen, denn wir sind Menschen, die sich der Liebe versprochen haben. Sogar die Medien rühmen das, wie die Deutschen denn gastfreundlich sind. Und wie sie manche bis an das Ende ihrer Kräfte und über ihre Kräfte hinaus helfen, dass diese gewaltige Katastrophe der Flüchtlinge, die über uns hereinbricht, mit und ohne Angela Merkel kann man jedenfalls sagen, wo da die Mauern dieser Welt nicht mehr existieren und man überlegt, wie können wir uns schützen und müssen wir neue Mauern bauen. Ja, da üben wir noch Liebe. Aber wenn Luther heute käme, und damit möchte ich gerne zum Schluss kommen, würde er dann sagen, ja, ihr seid richtig, denn die Liebe habt ihr? Oder müsste er an dem Faden seiner Invocavit-Predigten sein, so wie es den Glauben ohne Liebe nicht geben kann, weil beide zusammengehören, so kann es die Liebe auch nicht geben ohne den Glauben. Und ich könnte mir vorstellen, manche Ängste, die uns umtreiben, wären kleiner, wenn wir zum Glauben zurückfänden. Die Angst vor der Islamisierung Deutschlands kann doch nur existieren, wenn ich tiefer an die Macht des Gottes, der sich in Jesus Christus offenbart hat, nicht mehr glaube. Die Angst vor der Überfremdung von anderen kann doch nur dem widerfahren, der tiefer nicht mehr im Reich Gottes, in diesem Reich einer grenzenlosen Liebe, zu Hause ist. Die Angst vor einer Zukunft, die kann doch nur den ungeschützt umtreiben, der den Glauben verloren hat, dass Gott im Regimente sitzt und alles wohlführt. Ob das die Predigt wäre, die er 500 Jahre, wir werden das ja nächstes Jahr feiern, mit großem Drumherum, 500 Jahre nach der Reformation, ob er uns das noch mal ins Gewissen reden würde und sagen, es ist gut, dass ihr die Liebe habt. Ich freue mich, dass ihr so lieben könnt, aber was ihr auch braucht, das ist den Glauben. Und das gehört zusammen, solange wir mit Freude und Stolz evangelische Christen bleiben wollen, den Glauben, der in der Liebe tätig ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der segne und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.